Let's Talk About Spandex. Der Comic-Verfilmungspodcast mit Sebastian Droschinski.
Herzlich willkommen bei Es heilt noch nach.
Ich dachte, wir müssen zum Synchronisieren klatschen.
Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert und?
Let's talk about Spandex. Ich habe nochmal Synchro.
Ja.
Ich bin vom Fach, ich weiß, dass man das machen muss.
Du bist vom Fach.
Sonst finde.
Von welchem Fach denn?
Vom Fachwerk. Hallo. Hast du schon gemerkt, was ich für eine wunderschöne Mütze heute auf habe?
Ja.
Kampf der Künste.
Der Künste. Okay.
Dann kann ich mal Werbung machen. Ich habe sonst noch ein anderes Format. Behind the Text heißt das.
Aber die haben jetzt nur noch so Farben, ne? Ich meine, den Hoodie, den ich bekommen habe, ist ja auch so schön pink.
Wir sind jetzt richtig in den Hipster-Farben eingetaucht.
Hier so, was ist das? Hellblau?
Ja, hellgrünisch so ist auch noch so drin. Auf jeden Fall sehr schön. Kauft das bei denen. Aber ich will ja eigentlich nur Werbung machen, dass ich da einmal im Monat ein Interview-Format moderiere namens Behind the Text. Das sollen ja Leute mal wissen, wie untriebig ich bin. Die Leute
also
denken.
Ein Podcast oder was macht
ihr
da?
Ja,
ach, ein Podcast. Das trifft sich ja gut. Leute, die diesen Podcast hören, hören den bestimmt auch sehr gerne.
Bestimmt. Also einmal im Monat auch bei Podislam TV Audio, das ist ein bisschen verwirrend, reinschneiden und da Behind the Text Folgen hören. Da habe ich mich mit coolen Leuten wie Hinner Köhn und David Friedrich und Theresa Reichel und allen anderen auch super coolen Menschen unterhalten. Falls ihr Lust habt, ich muss mir.
Sag nochmal die URL. Ich bin gerade.
Spotify.
Also bei Spotify kann man das
slash,
kann man da nach Kampf der Künste googeln.
Poetry Slam TV am besten gucken.
Poetry Slam TV.
Das ist ein bisschen verwirrend, aber die ganze Obermarke, wenn es da so um extra Content neben diesem ganzen Poetry Slam geht, heißt Poetry Slam TV von TikTok bis eben Spotify.
Okay, Poetry Slam TV. Das kann sich jetzt, glaube ich, auch jeder gemerkt haben, der uns zugehört hat.
Bitte. Ja. Sonst schreibt Christian gerne unter Filme zum Dessert Instagram an, nachdem ihr die Seite geliked habt.
Genau, weil man kann natürlich auch auf filmezumdessert.de gehen und uns da auch einen Kommentar hinterlassen und sagen, wie toll ihr diese Folge fand oder auch nicht oder was ihr von The Menu haltet, den wir heute besprechen werden.
Genau, wir haben die Disney-Plus-Wochen eingeläutet. Wir haben uns letztes Mal schon getroffen zu The Barbarian, was ja so quasi der Horrorfilm der Stunde war. Mal gucken, ob er noch der Horrorfilm der Stunde ist, wenn der, wenn die Folge überhaupt rauskommt. Knickknack. Ich mache den Druck gerade. Ich drück das zu dir so alles rüber. Und jetzt bringen wir The Menu, einen Film, den ich meinte, im Kino verpasst zu haben. Jetzt hast du mir erzählt, der läuft immer noch im Kino, was schräg ist, weil er auch die Disney Plus Premiere auch irgendwie hat.
Und ich glaube, der läuft schon seit November, also der ist schon eine ganze Weile da.
Hätte ich den im November gesehen, ne? Ohne jetzt mein Fazit vorwegzunehmen, wäre das vielleicht einer meiner Kinofilme des Jahres gewesen.
Ja, gut, dass wir auch nie so einen Jahresabschluss gemacht haben.
Das machen alle Filmpodcasts, ne? Die machen Best- und Worst-Listen und die sind immer richtig gut geklickt, weißt du? Wir sind einfach so marketingblind, dass wir uns an solche polemischen Sachen einfach nicht ranheften wollen.
Ja, wir hatten die Idee ja schon und haben uns dann für den DC-Podcast entschieden. Aber hey, man kann nicht alles haben.
Geht doch zu den anderen Podcasts, wenn es euch nicht passt.
Genau, geht doch zu euren anderen besten Listen.
Ja, Listikids können alle
Listikids. Neulich habe ich so eine Worst-List gesehen, die hat mir am meisten Spaß gemacht.
Worst-Listen sind immer richtig gut geklickt, Mann.
Hier von wie heißt er denn hier? Eigentlich mag ich den immer gar nicht so. Hier, dieser intellektuelle YouTuber, der immer in
Ach so, Anzug,
und Krawatte.
Anzug Schmidt,
Guy.
Billy,
ja. Guy. Heißt er nicht auch Christian Schmidt oder so?
Kann sein, ja. Vielleicht.
Also, bei einigen Sachen kann ich so unterschreiben und bei anderen bin ich so. Was sagt der Mensch da? Und aber seine Worst-List hat mir echt Spaß gemacht.
Ey, Gefühle ziehen, weißt du? Und wir sind einfach so zwei emotionslose Todanalysten, weißt du? Der Filmbuff und der Kulturwissenschaftler.
Aber wenn wir Analysten sind, was ist er denn? sorry. Nein, ich finde gut, dass es ihn gibt. Ich kann nur nicht immer die Meinung teilen. Aber das ist ja auch gut.
Wir sollten trotzdem klassische Podcast-Regeln auch mal bespielen. Also wir machen ja alles gegen Podcast-Regeln. Also tut mir leid, Zuschauer, es geht um Zuschauerhörerschaft und innen. Es geht gleich wirklich um den Film. Aber ne, wir machen keine Listicles. Wir machen sehr selten den Film der Stunde. Wir sind immer gefühlt eine Minute zu spät. Wir gönnen uns mal so ein, zwei Monate Pause zwischendurch. Dann ziehen wir den Algorithmus wieder an. Dann fallen wir wieder zurück. Also wir sind eigentlich so ein Paradeexperiment, wie man keinen Podcast hochzieht. Aber jetzt ein großes Aber. Dafür haben wir die schönsten Tassen im Business. Ich habe schon viel Podcast-Merchandise gesehen. Das ist entweder ein Schriftzug oder auch wahnsinnig oft so einfach so zwei aufgeblähte Gesichter in so einer Fisheye-Optik. So wie Kai und Uwe sind der Feuerwehrcast. Ey, und unsere, sehr wohl, also das Allerschönste auf der Welt.
Ja, unsere Tassen.
Ja, ja, klar, unsere Tassen. Wir haben nichts anderes. YouTube-Beutel haben wir noch nicht, aber noch.
Aber man muss dazu sagen, du hast die Tassen mal designt, ich habe sie dann koloriert.
Ja.
Und ja, die sind hochexklusiv.
Geil. Aber nur geil.
Nur Freude zu bekommen, wenn man uns anschreibt. Vielleicht ja, im sind Grunde, wir ja. spendabel oder so.
Genau. Schreibt uns doch einfach an und wir machen einen Deal, Knickknack. Oder wenn ihr weltbekannt seid, dann geben wir euch vielleicht sogar für Umme.
Ja. Ich habe, glaube ich, bislang alle verschenkt.
Hey. Mann, ey, hör mal auf, Alter. Ah. Ist doch alles nicht wahr, du lügst. Jetzt können wir aber auch langsam zum Film kommen. Jetzt haben wir genug, also man soll ja am Anfang so ein bisschen Eigenbranding betreiben, am Ende auch wieder so ein bisschen.
So,
ja. Genau, und auch wieder ein bisschen, genau, auch so ein bisschen menschlich.
Aber willst du noch was Privates erzählen? Das hast du ja nur sowas.
Boah, ey. Ich habe mir eine Rudermaschine geholt.
Echt so ein Riesending. Also so
das ist eine einklappbare Rudermaschine. Okay. Ich habe eine kleine Steuerrückzahlung bekommen und habe gedacht, alles klar, das wird direkt in meinen Body investiert. und jetzt ruder ich tatsächlich dreimal die Woche mindestens. Mache mir früh morgens einen Cartoon an. Jetzt meistens die X-Men-Serie auf Disney Plus. Ich glaube, könnte langsam ein, wir haben echt einen Disney Plus Exklusivvertrag. Und dann wird einer weggerudert. Und ich habe meine Ernährung wieder umgestellt. Ich bin wieder auf dem Weg dahin, ein vegetarischer Mensch zu werden.
Oh, wow.
Und das ist tatsächlich irgendwie schräger oder schwieriger als gedacht. War das ja schon mal. Dann wegen Sachen einfach das nicht halten können. Und jetzt aber wieder auf dem Weg dahin.
Okay, und warum schwieriger? Weil du so Heißhunger hast auf...
Ja, das ist so diese Convenience, weißt du, dieses von wegen, ich arbeite ja auch viel und bin so manchmal auch zwischen zwei Arbeitgebern unterwegs und sich dann zwischendurch irgendwie, das ist einfach angelernt, weißt du? Irgendwo so eine Currybox und gerade Curry sagst du, da gibt es krasse vegetarische Sachen, ja, weiß ich, aber das Hirn geht dahin so von wegen, ey, jetzt, wenn du da in der Ecke bist, kannst du dir schnell ein Butter Chicken mitnehmen und während des Laufens und noch telefonierens am besten weglöffeln, weißt du, solche Sachen sind's. Manche Spots nicht mehr anfahren. Letztens im Suff waren alle in McDonald's und ich habe da mal auf meinen Pommes rumgelutscht, so, wo es wahrscheinlich auch mein besoffenes Hirn auch gesagt hätte, ey, du könntest dir jetzt auch so ein Bulettending hinter die Knifte kniften.
Aber haben die nicht auch mittlerweile das in Veggie? Ja,
bestimmt. Der von Burger King ist gar nicht schlecht, bis da der Skandal rauskam, dass die denn doch, egal.
Ja, aber da ist ja alles gleich.
Das ist ja also das ist eigentlich wirklich einzig Interessante bei mir. Obwohl ich glaube, ab und zu werde ich mit Fisch mich verknüstigen. Mir ist Fisch oder Meertier tatsächlich noch manchmal irgendwie, keine Ahnung.
Egaler, ja.
Nein, nicht egaler, aber nee, ich denke einfach so, dass mein Körper sagt, schmier dich mit Omega-3-Fettsäure vor.
Ich brauch Fisch.
Keine Ahnung, bin halt so hart durch und durch, du. Nee, keine Ahnung. Ja, aber wie geht's dir?
Oh, ich
fühle mich gerade angreifbar.
Nee, alles gut. Ich kenne das Fischproblem. Also, das Problem ist so mit diesen Ausnahmen. Es gibt so...
Ich finde es aber sehr passend, dass wir gerade über Essen reden, by the way. Das ist schon so ein kleiner...
Ja, es ist ja auch Filme zum Dessert. Manchmal gibt es ja auch Essen zum Dessert. So.
Ja.
Nein, aber es ist immer dieses Problem, wenn du Leuten erzählst, du isst kein Fleisch, dann sind die so, ja, was kann der Junge denn stattdessen essen? Natürlich Fisch.
Ersatz, ja.
Und dann so sagt, ja gut, ich mache mir Fisch zwar manchmal Ausnahmen, aber ich würde ihn mir jetzt nicht selber kaufen. Zwinker, wink mit dem Zaunpfahl und dann gibt es trotzdem wieder
Genau, liebe
Lachs
Fans,
so.
Kauft Christian Fisch und schickt sie ihm nach Hause. Nee, ich
wie gesagt,
aber
ich mache Ausnahmen, aber eigentlich will ich es nicht. Das ist,
ja, verstehe ich. Aber ich
weil Fisch ja auch scheiße gehalten wird und wenn man sich da Dokus anguckt, denkt man sich, das will man auch gar nicht essen. Da geht's
nee, das
auch
ist
gar
alles
um
furchtbar
so
und an sich
Dinge,
muss man auch sagen, dass so Fleisch- und Fischprodukte jetzt aus der Großindustrie und auch aus der Kleinindustrie, mir scheißegal, also in meinem Haushalt eigentlich raus sind, so. Was passieren kann tatsächlich, dass ihr mich auf einmal am Hafen mit einer Scampi-Pfanne seht, wie ich da auch langlaufe und gleichzeitig telefoniere und wieder arbeite, keine Ahnung. Also sowas kann mal passieren.
Ja, aber es sind ja manchmal auch wirklich, als wir da wo waren wir denn da? Kiel
In Kiel
oder so,
haben
wir
gedreht.
Ja, da mal so ein Fischbrötchen.
Ja, das war dann auch irgendwie nett
aber
und
das
festiv.
Ist ja auch was Besonderes.
Ja,
dann.
Eben. Ja, rum. Der Rahmen macht's doch. Diese Brücke
jeden Tag.
Die Brücke hat's gemacht, das Flensburger dabei, so. Es war wie aus einer Reklame. Mann, war das schön. Ja. War das einer der schönsten Tage meines Lebens.
Ja, und gerade die Fischbulettenbuden, die haben jetzt dann noch nicht so wirklich die Alternativen. Die halt so McDonald's hat.
Richtig.
Ich sag nur.
Ja, das ist aber wer soll das denn entwickeln? Wo ist dann die Lobby? Nordsee? Hat Nordsee genug Industrie?
Nordsee hat bestimmt schon was vegetarisch-veganes, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, können wir
aber ich, das können ist ja auch so eine Kette, das will man ja nicht unterstützen. Nicht.
Nee, ich möchte nur Mama und Papa Stores unterstützen, das stimmt ja natürlich auch.
Ja.
Ja, Mensch.
Nee, aber sonst geht's mir gut und ich wollte diesen, um jetzt auf diesen Film wieder zurückzukommen.
Ja.
Ich wollte den irgendwie vor 2 Wochen, hatte ich kurz den Moment, wo ich dachte, vielleicht kann ich jemanden dafür begeistern, mit mir ins Kino zu kommen und so. Und ja, dann wurde mein Vorschlag abgeschmettert und dann habe ich ihn nicht gesehen. Und ich habe ja jetzt gerade diesen Monat Disney Plus.
Planst du zu verlängern oder denkst du, ich verlasse das Disney-Versum dann wieder?
Naja, ich habe es jetzt erstmal nur für einen Monat abgeschlossen, eigentlich nur, weil ich Barbarian gucken wollte. Und jetzt denke ich mir so, damit sich diese 9 Euro oder was das sind, irgendwie auch lohnen, gucke ich mal, was es da noch so gibt. Und dann war ich so, vor 2, 3 Tagen war ich so, huch, da ist ja The Menu, der läuft doch noch im Kino.
Ja.
Und dann habe ich ihn gleich geguckt. Und es war schon relativ spät. Und normalerweise mache ich einen Film irgendwann aus, weil ich irgendwie müde bin und schlafen gehe. Und den habe ich dann bis, weiß nicht, 1:30 wirklich durchgeschaut und dachte so, wie gut.
Auch mal.
Und dann hast du gesagt, du kennst ihn schon. Und dann haben wir gesagt, dann reden wir doch einfach mal drüber.
So machen wir das nämlich ab jetzt immer. Wir gleichen uns einfach nur ab, ob wir gerade zufällig schon Filme gesehen haben. Dann sparen wir uns die ganze Viewing-Session. Nee, ich möchte tatsächlich über den reden, weil ich da die Idee zwischen Horror, sozialgesellschaftlicher Kritik und Humor zumindest beredenswert fand.
Ja.
Wenn du diesen Film in irgendein Genre am ehesten drücken müsstest, ne? Was wäre ein Ditte für dich?
Ditte? Ich hätte jetzt irgendwie so lapidar sowas wie Satire gesagt.
Ja, ich halt auch. Und wo ich dachte, aber ist es vielleicht sogar fast schon Thriller-ich? Also, der Film hat 10 Spoiler. Nee, wir erklären erstmal, was es geht.
Ja, worum geht's denn?
Ich oder du oder was?
Mir ist egal. Nee, ich kann auch.
Ich?
Du kannst auch.
Ja, ich mach. Komm, ich
gönn dir.
Wir begleiten ein vermeintliches Pärchen, die von einem Boot stieg mit einer ganz exklusiven Runde von Foodies, Foodkritikern und
Prominenten. Vermeintliches Pärchen, vielleicht sollten wir eine Spoilerwarnung aussprechen.
Haben wir nicht gerade eben schon irgendwie Spoilerwarnung ausgesprochen?
Ja, also das ist ein Film, der hat ein paar lustige Twists. Ich glaube, er funktioniert auch, wenn man, es wäre nicht so schlimm, aber besser ist natürlich gucken und dann hören. So, und jetzt darfst du weitermachen.
Die auf eine Insel eines Restaurant-Großmeisters, in eines der besten Restaurants, wenn nicht sogar das beste Restaurant des Planeten, fahren.
Ja.
Ich habe das Gefühl, das soll so eine Anlehnung an irgendwie dänische Hipster-Restaurants sein, die auch nur das verarbeiten, was sie selber anräuchern. Und dort wird ein exklusives Menü denen zubereitet. Und während dieses Menüs werden alle Gäste mehr und mehr mit Sünden der Vergangenheit konfrontiert. Und dann, ja, dann entgleitet der Abend so ein klein wenig. Mhm. Darf ich das sagen oder ist das auch schon?
Wir haben ja jetzt gewarnt.
Okay.
Ja, mir ist das auch eigentlich auch egal.
Aber. Mir ist egal. Ja, was passiert denn dann? Wie würdest du es dann beschreiben? Was passiert ungefähr ab der Marke? Ich glaube, der dritte Gang ist es.
Naja, ich würde erst nochmal irgendwie ergänzen wollen, dass wir eigentlich ja diesem Pärchen folgen. Ja. Er ist so ein Typ, der findet das alles total spannend und
richtig gut. Ja, Instagram-Foodie, ne? Also gar nicht wirklicher Food-Experte, aber
genau, und eigentlich ist es nicht erlaubt, da zum Beispiel Bilder der Gerichte zu machen. Mhm. Er knipst halt trotzdem immer noch ein Foto und so. Und findet das halt alles total geil, was sie machen. Und am Anfang scheinen die auch irgendwie echt noch irgendwie ein cooles Pärchen zu sein und so. Und er geizt auch nicht mit Komplimenten und so, bis sie dann dort sind und sie aber irgendwie das alles nicht so geil findet und auch mit dem Essen überhaupt nichts anfangen kann. Und er wird dann immer mehr zum Scheusal. Mhm. Ja, es passieren so ein paar Sachen parallel. Und das fand ich an dem Film auch so spannend, dass ganz vieles, was man erwartet, dann irgendwie anders eintrifft. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich das Ende als solches nicht habe kommen sehen, aber ich finde den Weg dahin viel spannender, als ich es mir
ursprünglich ausgemalt hätte. Das ist eine korrekte Beobachtung. Bei mir war sehr schnell klar, wie es wahrscheinlich enden wird. Also da war die Prediction richtig von mir, aber tatsächlich, du hast komplett recht. Wie es erzählt wird, die Haken, die er noch schlägt, die waren eigentlich immer das Spannende. Also,
genau.
Ich habe mich schon sehr früh von Teilen des Casts verabschiedet. Das war nicht so von wegen, dass man denkt, wer wird es wohl schaffen? So? Oder gibt es so ähnlich wie in anderen Filmen, gibt es da eine Chance oder sowas? Aber darum geht es im Film ja gar nicht irgendwie. Diese Last Man Standing Spannung aufzubauen. Oder Last Woman Standing, Spoiler.
Ja, eigentlich geht man ja davon aus, dass während dieses Menüs einer nach dem anderen irgendwie dezimiert wird. Ja. Und dann gucken wir The Last One Surviving
genau.
irgendwie.
Ja, genau.
Und nee, darum geht's nicht.
Nee,
es
null.
Geht wirklich darum, Ralph Fiennes hat als Koch, ich weiß gar nicht, wie seine Rolle heißt.
Ich weiß auch nicht mehr. Hätte ich nachgucken müssen.
Der Chef.
Hätte ihr die Bienen müssen kennen, ja.
Ja, er ist halt so ein genialer Koch und er hat sich halt, und das ist halt ganz schön, das wird halt von diesem Freund der Hauptdarstellerin so auch immer so erzählt, so er macht nicht nur ein Menü, er erzählt eine Geschichte, so.
Ja.
Und die Geschichte wird halt immer krasser eigentlich.
Ja.
Also er fängt halt an mit hier die Menschheit und die Natur und deswegen gibt es jetzt hier irgendwie Sachen
Pflanzen, die nur wirklich auf diesen Steinen wachsen und sowas.
Genau,
so
mit den Steinen auf den Tellern und alles ist völlig extravagant.
Mhm.
Oder dann, danach gibt es dann ein Brotgericht ohne Brot.
Ja.
Und führt zum ersten Eklat, weil einige sagen, oh, wir würden doch gern Brot haben. Und die sagen einfach, nee.
Ja.
Nee, gibt's ja nicht. Hier gibt's kein Brot. Das ist brotlos. Das ist alles sehr schön und macht auch irgendwie total Spaß. Worauf wollte ich hinaus?
Weiß nicht, ich war total gespannt, worauf du hinaus wolltest. Dass er eine Geschichte erzählt, dass die Funktion des Küchenchefs.
Genau, er hat halt diese Story und ja. Irgendwann geht es dann so in die Richtung, ich glaube, die servieren Tortillas.
Ja.
Und auf diesen Tortillas haben sie mit irgendeinem Laser Bilder eingraviert, die
genau.
aber alle irgendwie in mehr oder minder.
Das ist eine moralische Anklageschrift. Also jeder der BesucherInnen kriegt serviert, was sie wohl in letzter Zeit falsch gemacht
einen
haben.
Personalisierten Tortilla mit
ja.
belastenden und, Fotos oder ja. Rechnungen, die getürkt sind oder ähnlichen Sachen
drauf. Das hört sich jetzt erstmal nach albern an, so, aber das ist wirklich eine einigermaßen effektive Szene, weil der Abend dann so wegglitscht. Und die Person, mit der ich den Film geguckt habe, hat gemeint, ach, das kommt doch bestimmt am Ende eine Kannibalen-Punchline. Und davon ist der Film ja weit weg.
Ja.
Aber,
um nochmal auf den Inhalt
ja.
irgendwie zurückzukommen, wir haben ja diesen einen Störfaktor. Das ist unsere Hauptdarstellerin.
Ja, genau.
Wie heißt die Schauspielerin nochmal?
Anna Taylor-Johnson. Habe ich irgendwie einen ihrer drei Namen verkackt? Nein, ich glaube nicht.
Ich habe den Namen nicht so. Die kennt man, die kennt man
ja.
auch aus Split. Die hat so einen Blick.
So
irgendwie sind bei
sowas.
Ihr die Augen ein bisschen weiter äußerlich, als
ja.
man das.
Die hat einfach ein Gesicht, das man sich gut merken kann, weil das ein wahnsinnig extravagantes Gesicht ist und
ja.
irgendwie auch große Augen einfach.
Ja, sieht auch voll gut aus, aber
Augen.
Irgendwie sind die Augen einfach ein bisschen weiter draußen im Schädel.
Ja.
Keine Ahnung, wie man das anders beschreiben kann. Und dadurch hat man sie sofort schon mal irgendwie gesehen und ist auch voll das interessante Gesicht.
Super einprägsames Gesicht, ja.
Und naja, die stand halt nicht auf der Gästeliste. Dieser Typ, der sie mitgenommen hat, wollte eigentlich jemand anderen mitbringen.
Ja.
Und er hat sich dann für die entschieden.
Genau, Margot.
Und das bringt halt das ganze Menü aus dem Konzept, weil ja die Gerichte auch personalisiert sind.
Genau,
so.
Das Fegefeuer war personalisiert. Und dann kommt noch dazu, dass die Margot nicht meckert, wie einige andere der High Society-Gäste, zum Beispiel bei diesem Brotkurs, sondern constantly unbeeindruckt ist.
Ja.
So. Die futtert da ein bisschen was mit, isst aber auch ihre Teller nicht ganz auf, so, meint so, alles klar, I get it. Die ist weder im Hype noch im Hate-Camp und das verwirrt unseren Chefkoch. Wahnsinnig.
Ja.
Also erstens, die Person gehört da nicht hin und zweitens, jetzt benimmt die sich auch noch so, also.
Ja, genau. Und er stellt auch relativ früh fest.
Spoiler oder was?
Ja,
wird das richtig an der Ecke
Spoiler? Spoiler-Territory. Nein, er stellt halt irgendwann fest, sie ist nicht Teil dieser High Society, so.
Womit nein, sie ist Teil der Dienstleistergesellschaft, deswegen erkennt sie, meint er auch zu erkennen, dass sie tickt wie er, ohne diese Dienstleistung näher benennen zu wollen, weil sonst kriegt der Ärger von Christian.
Was, von wem?
Von dir.
Wieso von mir?
Weil du gesagt hast, was, ach, ist gut, kleiner Jokos, kleiner Scherz.
Ja, das ist auch alles nicht so relevant, also.
Naja, es ist ein bisschen relevant, weil ja tatsächlich sie dann ja doch irgendwie durch eine ganz schräge Art auch Teil der Moralinkeule für einen anderen Besucher wird. Also, es wird impliziert, ich glaube, sie sagt das ja auch, sie ist Escort-Dame, so Bums. Jetzt kommt's raus. Der Typ hat sich wohl scheinbar unser Nicolas Hyde-Charakter, der Boyfriend-Charakter, der ein bisschen anfangs sympathisch sein soll, ein bisschen nerdy sein soll, wollte eigentlich eine Partnerin scheinbar mitnehmen, das hat nicht so ganz geklappt und er hat sich dann jemanden bezahlt, um in dieses exklusive Event hinein zu können. Finde ich gut, dass sie da so raussticht, weil sie halt für diese ganze Etepetete-Scheiße echt nicht gemacht ist. So, das ist
Ich fand ihn ja sehr, sehr lustig. Also
ja.
er ist halt so voll des Lobes für alles und findet das alles total spannend und total geil und so. Und ich habe schon irgendwann später echt ein paar Mal kichern müssen, weil dann hast du Dialoge der anderen gesehen und ihn dann nur in der Unschärfe im Hintergrund und trotzdem war er so völlig euphorisch, einfach nur
das ist ohne ja das Dialog Ding, das, im Hintergrund. Das, und das passiert die ganze Zeit, dass in diesem Raum in der Unschärfe weitergespielt wird. Und das ist natürlich schön, wenn du diesen Speisesaal und diese kleine exklusive Runde von vielleicht 10 Menschen oder so schnell erahnen und schnell in der Orientierung schnell drin bist in diesem Raum. Und du hast immer was. Du hast auch die Kritiker, die im Hintergrund so echt mit einer langen Gabel quasi ganz vorsichtiges Essen reinstechen. Wir haben den Prominenten, der eher ungehobelt sich das so wegholzt, so das Essen und so. Das ist schon gut, aber ja, ich weiß auch, welche Szene du meinst, wo er dann doch immer wieder versucht, das Handy rauszuholen. Aber er passiv erzählt wird. Da wird die Kamera gar nicht auf ihn gehalten, sondern man sieht halt, dass er weiterhin Fanboy bleibt, während wir anderen Unterhaltungen an anderen Tischen lauschen.
Ja. Um da nochmal punktinhaltlich zu setzen, es eskaliert.
Ja.
Es passiert ein Todesfall, hätte ich fast gesagt. Ein Selbstmord.
Ja.
Und der ist Teil der Inszenierung.
Genau.
Und Teil des Menüs. Und was ich dann zum Beispiel total toll finde, dass es weiter ums Essen geht. Ich meine, klar sind alle irgendwie panisch. Sie wollten am liebsten alle abhauen. Es geht nicht. Oder versuchen es dann auch und geht nicht. Aber der Film bleibt einfach straight in seinem Setting.
Ja.
Und das ist halt irgendwie ziemlich toll.
Das ist wirklich ziemlich toll. Auch, dass diese Leute gar nicht, also dass manche Leute schon paniken, aber die paniken so doll, dass sie trotzdem irgendwie an ihrem Stuhl gefesselt sind und da weiterfuttern und andere Leute sich gar nicht so sicher sind, ob dieser Tod wirklich ist oder ob das wieder so eine exzentrische Ader dieses Chefkochs ist, so. Fand ich ziemlich gut, weil hätten sich jetzt alle dazu entschieden, die Tür zu stürmen, wären sie wahrscheinlich rausgekommen. Aber dadurch, dass diese Leute so baff sind, so überfordert von der Situation, jeder auf seine eigene Weise, ist die Herde gelähmt. Und dann nehmen die alles Mögliche mit. Und was dann noch passiert, heide Witzka, wir müssen jetzt ja nicht jede Schocker-Szene genau beschreiben. Aber alter Falter, ey. Und der ist nicht brutal, irgendwie, der Film. Der ist clean in seinem Stil. Der wird nicht zu einer krassen Splatter-Orgie oder so. Nehme ich jedenfalls nicht so wahr.
Nö. Aber so ganz clean würde ich ihn jetzt auch nicht beschreiben. Er ist schon grafisch in einigen Momenten.
Ja, aber das geht doch alles viel grafischer. Also, ne, also wenn wir ja,
natürlich, von
Amputationen und sowas reden, so da ist die Kamera nicht volle Möhre drauf.
Wie nennt man denn das? Ein Anti-Spoiler. Ich glaube, jeder, der den Film guckt, denkt, es wird irgendwann um Kannibalismus gehen.
Wie gesagt, dachte mein View-Partner auch. Der meinte von wegen, ey, hundertprozentig, das ist die Ding, dass der am Ende sagt, ha, ihr habt irgendwie euren Freund Billy gegessen oder sonst was.
Ja.
Das ist nämlich die nachhaltigste aller Ressourcen. Menschenfleisch! Nee, überhaupt nicht. Der Typ ist einfach nur derbe satt vom Koch sein. Der hat sich seine Kochsekte mit hochgezogen und hat gemeint, so alles klar, das ist das letzte Menü, was wir heute zaubern werden. Heftig.
Ja.
Das ist auch echt so krasser Cult of Personality, wenn du so ein Kochgenie bist irgendwie. Also die werden ja echt teilweise vergöttert wie ja, wie Priester, wie hohe Priester des Salbeis, was weiß ich was. Ich spiele gerade mit meiner Uhr rum.
Man hört's.
Tut mir leid. Aber letztes Mal habe ich lecker Popcorn weggemacht, jetzt spiele ich mit der Uhr rum, ist doch gar nicht so schlimm. Wir sind doch hier so mollig beieinander.
Okay. Man muss nur beschreiben, was man tut.
Das ist die Wohnzimmeratmosphäre.
Weiß jeder, was man da macht.
Ja, und was ist denn die Stärke? Die Stärke ist also nicht, dass wir denken, alles klar, da werden sich eine kleine Gruppe, wird da schon irgendwie, keine Ahnung, sich rauswinden aus der Situation. War der Film für dich klassisch spannend? Oder war es so, dass du immer denkst, ah, dieses Setpiece, das wird einfach anders gelöst, als ich dachte? Also war es eher überraschend oder eher spannend?
Also ich bin wirklich dran geblieben. Also ich glaube, es ist von Vorteil, der Film war, glaube ich, nicht ungemein lang.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, der war irgendwie so straffe 100 Minuten oder sowas.
Also ja, der hat sein Welcome not overstayed, how you say it in the English.
Ja, ist auf jeden Fall der ist irgendwie nie zu lang. Das ist einfach völlig in Ordnung. Und es passiert die ganze Zeit was.
Ja.
Und es ist spannend, auch weil man wird halt immer wieder überrascht von dem, was passiert. Es gibt diesen Moment, wo halt alle irgendwie entfliehen dürfen und man denkt sich, okay, jetzt sind die alle tot.
Ja.
Aber die werden einfach nur wieder eingefangen. Und dann ist irgendwie klar, die versuchen nicht nochmal zu flüchten, weil hat ja eh keinen Zweck.
Ja.
Und das ist irgendwie schön, wo man denkt, okay, das ist irgendwie auch konsequent, aber ich habe damit nicht gerechnet. Also mit so diesen Kleinigkeiten. Also mit anderen Sachen schon. Ich finde auch zum Beispiel eine Entscheidung im Film nicht so gut.
Ja.
Aber es sind wenige. Also.
Ich finde, der Film weiß richtig gut, wie man Look and Feel verbindet.
Ja, und das ist auch geil gemacht, ne? Ja. Allein das Kochen ist halt visuell
fantastisch. Stunning. Stunning. Ich flipp aus, wie geil das war.
Ich finde ja, Kochen im Film ist sowieso, also man macht das viel zu wenig. Es gibt ja so ein paar ganz wenige Filme, ja, die ja fast schon so Klassiker sind, weil sie das so zelebrieren. Ich muss immer an diesen Hongkong-Film denken. Kennst du den God of Cookery?
Nee.
Mit Stephen Chow? Oder nicht. Vorne mit Stephen Chow?
Kenn ich nicht.
Da kocht er mit Kung-Fu-Skills. Also ein bisschen, was er später mit Shaolin Soccer gemacht hat, nur davor. Fand ich damals immer total super.
Wie heißt der?
God of Cookery ist zumindest der internationale Titel.
Okay, versuche ich mir zu merken. Nee, ich kenne ja noch den vom
Eat, Drink, Man, Woman gibt's und so ein paar.
Ich finde den von John Favreau. Kennst du den Chef? Den finde ich ziemlich gut. Da spielt er einen Typen, der eigentlich ein Star-Chef ist. Also ein Star-Koch, der sich aber dann zurückzieht und so einen Food-Truck aufmacht, um da kubanische Sandwiches zu machen. Hm. Richtig gut. Mehr ein Wohlfühlfilm als dieser Film jetzt. Und mit Kochen hat ja auch zu tun jetzt meine auch Serienentdeckung des Jahres. The Bear. Auch auf Disney Plus. Solltest du noch schnell reingucken in deinem Monat. Aber ich meine nur von wegen, dass das so im ganzen Stil einfach so wahnsinnig schön ist. Also die Kochszenen, dann gibt es fast so rausgenommene Snippets, wie das Gericht nochmal ganz vorgestellt wird. Der Film ist so stilsicher und sieht nach definitiv mehr aus als die 30 Millionen, die er wohl gekostet hat, weil er ja auch doch einen ziemlich krassen Cast hat. Also dann dafür ist es dann ja schon fast low-budgetisch. Jetzt wirst du mit den Augen räumen, weil du sagst, es sind immer noch 30 Millionen, aber...
Ja, ich kann nicht einschätzen, wie viel die kosten. Ich glaube, Ralph Fiennes ist halt ein super Schauspieler, aber ich glaube, der ist jetzt... Der wird nicht so...
Meinst du nicht, dass Anna Taylor-Johnson und Nicholas Hoult und auch John Leguizamo, der da ja auch mitspielt, schon so einen gewissen Markt, also kein Brad Pitt-Marktwert, aber...
Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ja klar, sind alles irgendwie bekannte Namen, aber so ein John Leguizamo ist auf jeden Fall nicht A-Riege.
Nein.
Also die haben schon zugesehen, dass gerade Ralph Fiennes so der ist, den man sofort erkennt. Das ist so der Star. Und die anderen, ja, die hat man schon mal gesehen. Ich weiß immer nicht, wie viel Geld letztlich wirklich für Personalkosten draufgehen und Marketing und wie viel dann wirklich im Film steckt. Weil der Film selber, klar, der hat ein paar coole Locations.
Ja.
Aber er bleibt ja auch mehr oder minder in den Locations.
Ja, also, sein Raum ist ja klein.
Ja, aber die Räume da sind dafür extrem cool.
Ja, ich finde den so ästhetisch pleasing, den Film. Unfassbar. Also auch, ne, weil die Menschen, die da auch sitzen, sehen alle toll aus, haben irgendwie alle tolle Outfits an. Diese Köche, die unison oder hinten arbeiten, so. Feuer, das ab und zu hochspringt. Anna Taylor-Johnson einfach als unfassbare Augenweide in diesem Dress, die dann gleichzeitig so ein cool rauchendes Punker-Chick ist irgendwie, die sich mal auf Klo verzieht, um eine Zigarette durchzuziehen und so. Und sogar die Gewalt finde ich einigermaßen ästhetisch und sogar die Strafen, die da ausgedacht werden. Es gibt eine Szene, da passiert was mit dem Investor des Restaurants. Und das fand ich schrecklich, wie ich es schön fand. Ich fand das richtig gut und gleichzeitig so, oh, ich kann da kaum hingucken. Nicht, weil es blätterig ist, sondern weil es so genussvoll ist, wenn du verstehst, was ich meine. Der Film ist ein Genuss für alle Sinne. Und man hat danach Bock auf einen Cheeseburger, hast du gesagt.
Ja, am Ende hatte ich richtig Bock auf einen Cheeseburger. Und auch gar nicht auf die anderen Gerichte. Da bin ich
Bist du nicht empfänglich für High Cuisine? Cuisine?
Nicht so, ehrlich gesagt nicht.
Nicht so ein bisschen, so ein bisschen von mir. Ich will einmal in so ein Sternrestaurant und mal, keine Ahnung, so ein geliertes Rote Beete. Nee?
Also ich mag total gerne essen und wenn man mir das anbietet, esse ich das gerne. Aber ich war noch nie für, weiß ich nicht, paar hundert Euro in irgendeinem Sterne-Restaurant. Mhm. Also ich mag schon nicht, wenn Leute irgendwie mir auch immer Getränke nachschenken und so. Also ich bin da so, ich mag irgendwie so High-Class-Gedönsel nicht.
Mhm.
Also ich mag es einfach nicht.
Sind denn für dich die High-Class-Leute in dem Film, sind das die Opfer oder sind das die Täter?
Du meinst die Menschen, die da ins Restaurant kommen?
Ja.
Boah.
Ja, gute Frage, huh?
Also ich meine, sicherlich sind da irgendwie Täter drunter. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Film sich da super viel drum kümmert. Weil ich meine, das ist immer die Frage, was das für Täter sind. Ich meine, klar, so Immobilienhaie, keiner mag die so. klar. Und
mach kaputt, was dich kaputt macht, so, ne? Und das hat er durchgezogen.
Ja, aber ich meine, in diesem Film ist halt ganz klar, der Koch und seine Mannschaft sind eigentlich die Bösewichter. So.
Ja.
Dass die anderen natürlich moralisch nicht immer unbedingt die saubersten sind, ist klar. Aber ich finde, in dem filmischen Kontext ist gut böse irgendwie klar definiert, mehr oder minder.
Ja, aber trotzdem willst du ja, oder vielleicht ging es auch nur mir so, du sagst, was, Sebastian, du Psychopath. Ich wollte Ralph Fiennes nicht scheitern sehen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand jetzt mit einer Finte seinen Plan durchkreuzt und am Ende, keine Ahnung, stürzt Ralph Fiennes vom Turm seines eigenen Restaurants und ist kaputt und kommt vielleicht in The Menu 2 wieder oder sonst was.
Nee, ganz so mitgefiebert habe ich mit ihm nicht. Also ich fand ihn super, so. Ja. Das fand ich alles irgendwie spannend. Aber nee, ich bin da eher klassisch bei unseren Helden. Ich meine, er wurde dann, also das, von diesem Pärchen, er wurde dann irgendwann so unsympathisch gezeichnet, wo man auch denkt, okay, der ist jetzt ein Arschloch, der interessiert uns jetzt auch nicht mehr so moralisch.
Das stimmt, das war ein bisschen ungeschickt gemacht, von wegen, dass er dann auf einmal so und aus unserer Liebe kippt.
Ja, und das ist eigentlich die Figur, wo ich sagen muss, da ist der Film für mich, da hat er eine ganz große Schwäche, was seine Figur angeht. Mhm. Weil ich die am Anfang fand ich die so gut. Mhm. Und der Film verrät die so ein bisschen. Mhm. Also schon im Verhalten eigentlich. Der wird halt auch irgendwann so richtig arschig. Und ich fand zwar irgendwie cool, dass das so ein bisschen kippt.
Ja.
Aber der überquert so schnell so eine rote Linie.
Ja. Da ist auch dann so ein auf No Return, weißt du? Also ab dann ist er dann auch der Unsympath. Also er hat dann keine Redeeming Quality anymore. Oder
und so. Dann gibt es ja diesen Moment, wo der Chef ihn dann noch herausfordert und er so kläglich scheitert, dass ich dachte, das ist auch echt schade. Also dem hätte ich irgendwie ein paar Kochfähigkeiten zugetraut.
Genau, es gibt quasi eine Koch-Challenge so, und die muss er wahrnehmen und er tut immer so, als würde er alles kennen. So, der kennt jeden Sous-Vide-Mixer und hast du nicht gesehen, Sous-Vide-Topf und hast du nicht gesehen, er kennt das alles und wie man diesen Foam macht, das weiß er alles angeblich und so. Und wenn er dann gechallenged wird, dann gefühlt wirft er eine halbe Kartoffel und eine ganze Selleriestange in die Pfanne und kollabiert komplett. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter und ein bisschen nicht ganz so anschaulich machen sollen. Das kann er immer noch verkacken, so, im Geschmack des Chefkochs. Aber, also, auch unter Druck hättest du da nicht so reingeschissen, glaube ich. Weiß ich nicht.
Also, ich finde, er ist zu clever für diesen Moment, so, der ganze Film. Weil, dass der einfach gar nicht kochen kann, ist halt echt zu wenig, weil er kennt das ja fachlich alles, so.
Ja.
Und ich verstehe nicht, warum jemand, der sich so fürs Essen interessieren soll, dass der noch nicht mal in der Lage ist, eine Zwiebel zu schneiden oder Schalotten. Also verstehe ich einfach nicht. Und das finde ich halt echt schade. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn er da wirklich was zurechtgekocht hätte. Und nachher, ach, keine Ahnung, man kann ja auch sagen, kombinierst Trüffel nicht mit Schaf oder sonst was. Geht halt gar nicht.
Alles behaupten. Das ist eine Rieslingsoße. Dabei ist ganz klar, dass beim neuseeländischen Lamm nur eine Cabernet-Soße, was weiß ich was.
Ja.
Du kannst ja alles machen, das sogar überhöhen dadurch so. Und er wäre so, das hätte ich wissen sollen.
Weißt genau. Ich bin unwürdig.
Ich bin unwürdig, ja.
Aber leider ist er komplett unwürdig und das ist ein bisschen toll gewesen. Aber gut.
Ja, der hat auf den Teller geschissen, so, das muss man wirklich so sagen. Der Trick oder die Moral von der Geschichte ist ja, dass Anna Taylor-Johnson dann irgendwann sagt, weil sie immer so wirklich unbeeindruckt ist und irgendwann auch die Unbeeindruckende raushängen lässt, so, dass sie sich Arbeiteressen wünscht. Nämlich halt einen Cheeseburger. Richtig schön aus dem Bauch der Gesellschaft heraus einen einfachen amerikanischen Cheeseburger, nicht mit fancy französischem Käse oder sonst was. Und das ist ja platt, wie es auch interessant ist. Also, dass das die Lösung ist. Die Lösung ist ein gutes Stück Rind, billiger amerikanischer Industriecheese und dann sich das einpacken lassen. Die einzige Frau aus der vermeintlichen Dienstleistungsgesellschaft darf gehen. Jetzt hatten wir das ja mit Triangle of Sadness und sowas auch und immer wieder, wir haben jetzt immer öfter Filme, die sich gegen Gewinner des neoliberalen Kapitalismus stellen. In einem Unterhaltungsprodukt.
Ja.
Ist da wirklich was hinter oder ist das einfach nur eine polemische Aussage von wegen Rich Dudes are bad?
Naja, ich glaube, die Dekadenz, dass man das überhaupt macht, das ist schon beim normalen Menschen ist das schon ein bisschen verwerflich, sage ich mal. Also in meiner Wahrnehmung ist es schon verwerflich, wenn man da auf so eine Insel fährt und wie viel hat er ausgegeben? Am Anfang wird so eine Zahl genannt. Nur irgendwie, um an dem Event teilzunehmen.
Ja.
Und ja, so spätrömische Dekadenz kommt mir da so als Begriff irgendwie.
Auf jeden Fall. So, ich denke aber nur, wie fundiert da eine Kritik ist oder wie einfach ist es, als einfach zu sagen, ey, das sind doch so Cryptocurrency-Bros und abgehalfterte Berühmtheit und so, dass das einfach es gibt ja auch einen komödiantischen Aspekt, das ist nicht, das ist eine Satire, ne? Wir haben jetzt gerade die Horror- und die Füller-Elemente irgendwie beschrieben. Ob das einfach easy Joke-Targets sind, so? Oder ob das tatsächlich ein... Also bei mir ist gerade die Frage im Raum so, ist das ein wirklich politischer Film oder ist das ein lustiger Film, der sich diese Figuren ausgesucht hat, weil mit denen kann man es ja machen. Weil wir als Zuschauer werden die schon kacke finden. Wenig Crypto-Bros werden sich im Publikum finden, die sagen, what?
Also ich finde, als Gesellschaftskritik geht er mir nicht weit genug.
Das ist es.
Also er hat halt eine Gesellschaftskritik, natürlich. Mhm. Aber ich finde, der sagt jetzt nicht, die Gesellschaft ist so gemein zu den Spitzenköchen oder sowas. Ja. Also was soll denn da die Message sein? So, wir haben diesen Spitzenkoch, der ja auch das alles genossen hat so und jetzt irgendwie durchgedreht ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so seine Motivation so hundertprozentig nachvollziehe.
Da wäre ich als nächstes tatsächlich drauf gekommen, weil du sagst, der hat ja tatsächlich auch irgendwas genossen. Also man sieht, dass er voll zurückgezogen lebt, hat seine Familie verloren, die konnte er nicht halten, lebt zwar schon in so einem netten kleinen Lodge, aber halt auf einer Lodge, auf einer Insel und arbeitet von Dings bis das. Hm. Hat wenig freie Tage und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, Gastro ist wirklich die Hölle.
Ja, aber wenn die Leute so viel Geld dafür bezahlen, dann frage ich mich natürlich, warum arbeitet er noch so viel? Also es ist ja sein eigener Anspruch. Der ist ja so Künstler, es hat ja so einen selbstzerstörerischen Faktor. Das verstehe
ich
schon.
Genau, ich weiß nicht genau, warum er quasi geflippt ist. Weil er ist ja nicht geflippt, weil er seine Familie oder sonst was verloren hat. Weil er das schon vor langer, langer Weile verloren. Man sieht so aus früheren guten Zeiten, wo er wahrscheinlich noch broke war, aber glücklich. So sein Leben. Mhm. Und er ist da schon so ein paar Jahre auf der Insel und hat sich schon vorher ein anderes Restaurant hochgezogen. Warum jetzt? Ist er jetzt einfach jetzt in dem Moment müde? Und wie cool ist es? Oder ist das so ist das so ein erzählerischer Akt? Also ist das wirklich sein Genius, ne? Sein Sinn für Narrative, das Pragmatische und Realistische und auch die Moral überholt? Oder I didn't get it. Das ist es einfach so. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Klar klagt er irgendwie seine Gäste an. So, die Kritikerin, die ist dafür schuld, dass ganz viele seiner Kollegen auf der Straße landen. Mhm. Die Crypto-Bros investieren einfach, weil sie ihr Geld waschen müssen in irgendwelche Läden so und bringen dann die Leute in die Abhängigkeit und hast du nicht gesehen. Hier, Politikerschwanz, das ist eh ein Politikerschwanz. So. Ich habe da aber sein Ding nicht gesehen. Ich habe schon gesehen, warum er die Leute auslöschen möchte. So. Und das ist auch teilweise ein bisschen witzig. Ey, ich zündet Krypto an, von mir aus. Ja, sein Klick habe ich nicht verstanden. Bis heute glaube ich nicht. Weil er sich nicht gewertschätzt fühlt und deswegen bringt er auch, Spoiler, seine Mannschaft auch gleich mit um. Oder ist es wirklich von wegen...
Ja, das hat ja schon fast so einen Charakter so einer Selbstmordsekte. Also das,
ja, klar, die sind ihm ja auch total hörig.
Das hat ja so einen Wahn. Also das fand ich, das hinterfrage ich jetzt eigentlich nicht.
Ich fand das von der Erzählerischen gut, aber wenn ich drüber nachdenke, wird mir nicht genau klar, das war der final straw, der ist gebrochen.
Nee, das wird mir auch nicht klar. Nee, das fand ich auch, die Sache ist halt, wenn du so sagst, das könnte eine Gesellschaftskritik sein, denke ich mir, die hätte man natürlich ein bisschen krasser machen können, wenn er jetzt wirklich nur Leute eingeladen hätte, die alle irgendwie Klimaschäden irgendwie mit zu verantworten haben. So jemand aus dem Autokonzern. Wollen
alle Pinguin essen, ja.
Oder jemand von der Fluggesellschaft oder so. Das hätte ich so ein bisschen, das wäre ein bisschen konsequenter gewesen, so in eine Richtung so. Aber dadurch, dass es ja auch sein Immobilienmakler ist und dann dieser Fan, also das war ja auch so eine inhomogene Gruppe. Ja. Vielleicht macht es das auch ein bisschen interessanter jetzt für den Film, aber es ist natürlich für sein Ziel, ja, was ist sein Ziel, außer dieses Menü zuzubereiten und die alle sozusagen mit in den Tod zu nehmen.
Aber das Ding halt, dieses Narrativ wird ja auch keiner miterleben, wenn das Ding einfach weg ist. Spoiler, am Ende ist das Restaurant weg. Weißt du? Was bringt dir das, wenn du das große Narrativ dir ausdenkst und die Leute da in Marshmallow-Männer verwandelst und sonst was?
Und keiner von diesen grandiosen Rezepturen weiß, ja.
Ja.
Da hätte ich vielleicht sogar diesen Ansatz besser gefunden, weil die sagen ja sogar explizit keine Fotos und kein Social Media. Da hätte ich vielleicht den Ansatz sogar cool gefunden, dass die Leute das eigentlich nach außen
macht
tragen
sollen.
Macht so
viel, wie wollt, los geht's.
Nach dem Motto, ihr
Hashtag,
sollt alle daran partizipieren an unserem letzten Menü. So.
Hashtag the menu, ja. Irgendwie sowas, also das ist... ich habe den, wie gesagt, wahnsinnig genossen. Ich glaube, wie gesagt, hätte ich den im Kino gesehen, wäre das einer meiner Top-Kinofilme letztes Jahr gewesen. Aber da hat er mich zumindest nicht abgeholt. Vielleicht könnte mir jemand eine total schlaue Antwort liefern. Warum? Und jetzt sagt jemand, der wirklich Künstler ist und nicht wie ich irgendwie so Content-Dulli. Kunst musste ich selber nicht erklären. Und Kunst
hat sich
dafür
als
gemacht,
Künstler halt nicht gesehen gefühlt, ne?
Ja, aber jetzt sieht es ja auch keiner, weil die jetzt alle Toast sind. So.
Ja, aber ich meine, gut, das wird natürlich von ihm häufiger ausgesprochen, dass er sagt, so... Die einen, die irgendwie 7-mal da waren, werden ja gefragt, nennt mir ein Gericht, was ihr gegessen habt die letzten Jahre.
Ja.
Und können sie nicht. Und er ist so, wofür mache ich das eigentlich? Und so.
Stimmt.
Er ist so kreativ und keiner weiß es zu würdigen. Aber gleichzeitig gibt es halt diesen Typen, der da sitzt und das total würdigt.
Und der muss ja einen Kult haben, weil dieser Kult wurde ja irgendwie erzählt. Also den hat er sich ja nicht ausgedacht, dieser Nicholas Hoult-Charakter. So, der hat sich ja nur an ihn rangehangen, weil dieser andere Typ Talk of the Town war und weil irgendwelche anderen Blogs über ihn berichtet haben und sonst was.
Ja, ein bisschen inkonsequent, das stimmt. Ja. Also wenn er solche Fans hat, so. Nur vielleicht sind ja die Leute, die da sind, so, die das Geld haben, nicht unbedingt seine größten Fans, aber.
Ja, true. Aber.
Dann könnte er es ja einfach ein bisschen billiger machen.
Nur mach doch einen Dreifen-Crew auf.
Kleiner Tipp.
Ja, ey, ist schwierig, ne? Für welche Audience spielst du, ne? Und wenn du für die Audience spielst, hast du dann das Recht, auf die Audience auszurasten, so. Aber vielleicht war der Ausrastpunkt auch ein anderer. Wie gesagt, da bin ich mir echt unsicher. Hm. Vielleicht macht das den Film auch irgendwie auch gleichzeitig bedrohlicher, dass ich nicht hundertprozentig verstehe. Hm. Warum?
Bisschen unberechenbar, nicht wahr?
Ein bisschen, aber das ist ja auch die große Stärke. Das haben wir ja eigentlich auch hervorgehoben. Die Performance ist in dem Film durch die Bank weg richtig gut, auch von manchen NebendarstellerInnen, wo ich den Namen natürlich jetzt nicht weiß. Besonders rausheben möchte ich da, ich fand den Typen, den Weinsommelier, fand ich immer ganz hervorragend, weil der so ein blöder Cheerleader von jeder Entscheidung war, so ein Anklatscher, so ein Hype-Man für den Abend. Dann fand ich noch gut tatsächlich der Koch, der sich irgendwie am Anfang des vierten oder sowas, das ist eine ganz kleine Rolle, aber richtig gut gespielt, der sich das Leben nimmt. Weil der versucht, vor seinem Chef die Würde zu halten, aber trotzdem so ein bisschen manchmal die Mundwinkel anfangen zu zittern und so, weil ihm klar ist, für diese Performance ist das schon relativ wichtig, dass ich mir eine Kugel im Mund jage. Das ist ein gutes Gewicht. Das ist, glaube ich, aber auch ein Skript, wo du als Darsteller sagen willst, ey, da spiele ich jetzt richtig rein. Hm. Hast du irgendwelche Most Valuable Player in dem Cast? Außer Ralph Fiennes, den wir es ja schon echt behandelt haben.
Ich fand den wie heißt denn der noch gleich? Der Fan sozusagen.
Nicholas Hoult.
Den fand ich zum Beispiel super gut, die erste Hälfte. Ja. Bis er dann so kippt in seiner Figur. Und dann bin ich so ein bisschen raus, weil ich denke, ah, schade. Also da hätte ich mir ein bisschen eher noch so den Patrick Bateman gewünscht. So noch ein bisschen länger, noch ein bisschen mehr fies sein, aber nicht sich so entlarfen. So
ja, ja, klar. Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß ganz,
dieses Gleichgewicht
also, dass das Skript uns ihn sofort entliebt. Also so, aber so richtig ja. Doll. Das stimmt. Bin ich voll bei dir. The Menu 2 wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Wollen wir noch über die Humorebene, also wirklich die klassisch lustige, nicht von wegen, wie absurd das ist und wie düster das alles ist. Also ich habe manche Lacher auch gehabt, einfach weil es einfach so arschdüster ist. Aber dann hat der Film auch irgendwie eine ganz eigene Level von einfach von Albernheit irgendwie. Also ja,
Running, ein Beispiel gerade?
Ja, Running Gag ist, dass John Leguizamo scheinbar in einer wahnsinnig schlechten Komödie vor Jahren mitgespielt haben muss und alle deswegen sauer auf ihn
Sunshine,
sind.
Ne?
Ja, Dr. Sunshine. Dr. Sunshine.
Ja, bis auf einen, der sagt, das war sein
Lieblingsfilm. Diese Art von Humor. Oder es ist ja auch eine gewisse Albernheit tatsächlich, dass die am Ende alle in S'mores, also S'mores aus dem Amerikanischen, ist ja quasi ein Schaumkuss, Marshmallows und nochmal ein Schaumkuss. Also Schoko-Schaumkuss.
Wie heißt das? S'more?
S'more.
S'more?
Snore oder S'more? Ne, S'more. S-M-O-R-E, glaube ich. Also S'more.
S'more, okay.
So, dass sie so verkleidet, die haben dann so lustige Schokoladenhüte auf und sowas. Und das ist natürlich todesalbern. Dann sitzen da die Leute so gefesselt als Marshmallow-Männchen. Das ist dieses Humorlevel, was es fährt. Oder halt die super alberne Darstellung des Typen, der unbedingt doch versucht, sein Handy in seinem Sakko zu verstecken und ein Foto zu machen und sowas. Also da will der Film ja offensichtlich witzig sein und nicht satirisch sein und nicht bissig sein, sondern will einfach lustig sein. Und ich weiß, dass ich mich mit dir mal kurz drüber unterhalten habe, jetzt nicht offiziell in Podcast-Form, aber dass du zum Beispiel bei Everything All Bliblablub at Once,
ja.
Dass du manchmal fandest, dass der Humor, das Humorlevel nicht kohärent war.
Ja. Ja, das ist ein interessanter Vergleich, weil das hat mich halt bei Everything Everywhere massiv gestört,
ja.
Dass es immer diese pubertären Aussetzer gab, diesen Dildo-Humor, diesen...
Da ist Christian nicht für zu haben.
Diesen Stein, diese Steinrückblende in der vergangene Zeit, die dann nochmal zweimal wiederholt wird, wo ich beim ersten Mal denke, okay, I get it, ist dann auch schon eine sehr lange Szene.
Ja.
Und dann kommt sie nochmal und dann kommt sie nochmal und ich bin halt schon richtig genervt und hinter mir lachen dann auch noch welche im Kino. Hm. Ich denke mir so.
Was wagt ihr zu lachen? Nicht, warum? Wenn Christian im Kino ist.
Es ist nicht lustig. Es war beim ersten Mal so, dass man sagt, okay, das.
Leuten Humor erklärt, Christian, sehr sympathisch.
Also ich mag das ja manchmal, wenn man so ein bisschen die Grenzen auslotet und so, aber ich denke mir manchmal, also es ist dann irgendwann nicht mehr lustig oder es müsste dann irgendwie stilsicher sein. Und ich habe den Eindruck, bei Everywhere funktioniert das für mich nicht stilsicher genug. Und hier finde ich, ist der Stil aber ziemlich sicher. Und das ist halt für mich der große Unterschied. Ich hätte es jetzt einfach auch nicht als albern bezeichnet, was du so jetzt gerade aufgezählt hat.
Das ist doch die offensichtliche Humorebene. Das ist die Lachie-Ebene. Das ist die Ebene, hier Publikum, lacht ihr.
Nee, also ich finde jetzt gerade, dass das Ende mit den Schaumküssen eher verstörend. Das ist natürlich, hat das so eine alberne Note, aber in dem Kontext ist es halt für mich überhaupt nicht mehr albern. Und na, ich meine, der Film versucht schon auch natürlich viel, um die Unterhaltungsmühle zu bedienen. So. Ja. Der macht halt auch das mit diesen Selfies vom Essen. Also das hat natürlich auch sowas, ich meine, man kann das ja heute auch kaum noch irgendwie nicht in einen Film übers Essen machen, dass Leute ihr Essen fotografieren.
Naja, so. Und das ist ja auch okay, so eine Gag-Ebene oder offensichtliche Gag-Ebene, Gag des Gags will zu machen, auch in so einem satirischen und ernsten und nicht satirisch gesellschaftskritischen Film. Die Frage ist halt nur, ist der Filmemacher so stilsicher, dass es dann nicht komplett rausbricht? Oder wenn ein Typ wegrennt und wird dramatisch wegrennen und packt sich einfach nur auf die Fresse, weil er stolpert so und bleibt da liegen, macht im Hintergrund, während andere einfach weiter essen. Das ist ja die offensichtliche Gag-Ebene, das ist ja nicht bissige Kritik. Da ist jemand hingefallen.
Naja, gut, das ist so ein. Also ich tue mich wirklich schwer, das Gag-Ebene zu nennen. Der Film lebt natürlich auch ein bisschen natürlich von diesem etwas absurden Setup und so. Und auch wenn einer sich, so der letzte der Geflüchteten, in dem Hühnerstall stimmt, irgendwie verschanzt und dann noch so sein Küchlein reingereicht
Eierspeise,
bekommt.
Ja.
Natürlich ist das irgendwie auch ein bisschen lustig, aber. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es nur dafür den Gag. Also es funktioniert natürlich auch, also inhaltlich natürlich auch, weil man denkt, okay, im ersten Moment, wenn die flüchten, denkst du, die Hälfte davon stirbt mindestens und so. Und die werden ja einfach nur alle eingefangen. Und die sind ja plötzlich, obwohl sie vorher auch irgendwie aggressiv sind und auch übergriffig, in dem Moment so jetzt, statt ihm irgendwas zu tun, geben sie ihm Kuchen und sagen, hier, Glückwunsch, du bist der Letzte, der noch nicht gefangen wurde. So. Natürlich ist es lustig, aber ich finde das relativ stilsicher. Also es ist für mich kein Schenkelklopfer-Humor.
Ich wollte
Schenkelklopfer
genau nach dieser Stilsicherheit fragen.
Ja, so, nee, das fand ich, hat gut funktioniert für mich.
Hat irgendwas, außer die Entscheidung, Nicholas Hoult sofort in eine andere Ecke zu schieben vom Charakter, irgendwas nicht funktioniert?
Also ich kann jetzt wenig aufzählen. Ich glaube, wo ich einmal inhaltlich so ein bisschen draußen war, das fand ich jetzt wirklich nicht schlimm. Sie wird ja irgendwann rausgeschickt, um was aus diesem Räucherhaus zu holen.
Fass zu holen, ja.
Ja, und dann geht sie aber in seine Räumlichkeiten. Da war ich irgendwie so ein bisschen, wo ich dachte, okay, klar, dann muss sie den Funkspruch loswerden, damit da Hilfe kommt und so. Fand ich jetzt alles nicht schlimm, aber das sind natürlich so Momente, wo ich denke, weiß ich nicht, so wie die vorher alle agiert haben, ist jetzt total komisch, dass sie sich jetzt völlig frei auf diese Insel bewegen kann. Aber gut,
das
ist ja, kein großer Kritikpunkt.
Meiner Kritik. Ja, ey. Dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu fragen, ich habe sie ja am Anfang schon die These aufgestellt, hätten wir eine Best-of-Liste gemacht und hätten wir den Film im Kino und nicht jetzt im Streaming-Dienst gesehen, wäre dieser Film in deinen Top 10 22 vorgekommen?
Puh. Dadurch, dass ich mir nicht eine Sekunde Gedanken gemacht habe, was in meine Top 10 letztes Jahr gelandet
wäre.
Da kannst
du mal überfliegen, was hast du denn Neues im Kino geguckt? Nicht von wegen Indiana.
Ich habe ehrlich gesagt, dieses Jahr habe ich gefühlt viel mehr geguckt als gefühlt das zweite Quartal des letzten Jahres.
Ja, geht mir auch so.
Ich habe da gar nicht so viel geschaut. Ich weiß gerade echt nicht.
Dann stelle ich die andere.
Was lief denn? Sag mal ein paar Highlights.
Babylon
Jahr.
Sagen alle, dass man den hätte gucken sollen.
Babylon,
und
aber der ist ja jetzt erst rausgekommen.
Ist der nicht schon Ende letzten Jahres rausgekommen? Hätte man den nicht sogar noch
in den USA
22?
Kam da so zu Weihnachten. Ist ziemlich gefloppt. Hier kam der gerade erst am 19.01. So. Ich habe den gesehen. Ich fand den super. Macht Spaß.
Ja, habe ich auch schon gehört. Leute haben echt schon gesagt, warum ich den noch nicht geguckt habe. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, Hollywood über Hollywood ist irgendwie nicht so mein Thema. Aber
viele Leute lieben den. Jetzt keine lustige Anekdote, aber ich habe gesehen, der lief dann an einem Mittwoch irgendwie im Savoy. Und da lief sonst nur Avatar.
Ja, blockt alles weg.
Und dann habe ich gedacht, okay, nur gelesen, so riesen Flop und dachte, okay, jetzt muss ich am Mittwoch hin, um den zu gucken, bevor der nicht mehr in den Kinos läuft. Habe dann aber festgestellt, das war eine Vorpremiere. Das war so anderthalb Wochen vor dem eigentlichen Kinostart. Aber super, total gut. Also, beziehungsweise mit Abstrichen gut. Das Ding ist ein Epos, 3 Stunden. Vielleicht deswegen auch so unerfolgreich, weil ich meine, hey, der konkurriert mit Avatar und jeder, der nicht in Avatar gehen möchte wegen 3 Stunden,
geht auch nicht
hat dann Babylon mit 3 Stunden als Alternative.
Ja.
Und 2 Stunden macht dieser Film halt richtig, richtig Spaß. Und du hast aber bei jedem dieser Filme, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, du hast immer Aufstieg und Fall.
Ja.
So, sei es Boogie Nights oder keine Ahnung, alle diese Filme.
Ja.
Und bei ganz vielen dieser Filme denke ich manchmal so, Boogie Nights einfach ausmachen, wenn es am schönsten ist. So. Oder Studio 54 oder ich keine Ahnung, alle diese Filme.
Ja.
Und hier ist es ein bisschen und ich finde, da gibt sich sehr viel Mühe, dann auch diese letzte Stunde auch noch irgendwie dicht zu halten und so. Aber da macht der Film plötzlich so ein paar komische Entscheidungen. Ich denke so, oh.
Und
das, aber sonst total sehenswert, total
Tobey Maguire Comeback oder sowas, ne? Habe ich gelesen und gehört.
Ja, der hat keine so große Rolle, aber nee, hat aber eine sehr so, einprägsame
ja, eben,
Rolle.
Das
und ist sogar im Trailer super prominent platziert. Ja. Aber der Trailer ist scheiße. Also wirklich, der lief jetzt gerade nochmal, ein Freund saß neben mir und meinte, oh, der sieht aber interessant aus. Und ich dachte, ja, kannst du, also der Film ist einfach viel, viel besser als der Trailer. Ja. Ich weiß nicht, was sie da geritten haben. Also wenn der Film nicht so erfolgreich ist, wie er sein könnte, dann auch, weil dieser Trailer völlig misslungen ist.
Die Klitsche machen wir dicht. Willst du noch irgendwas zu
Brad Pitt ist super lustig in ja? dem Film. Aber ich finde Brad Pitt eh super, aber da
Brad ist Pitt ist richtig super. Ich habe letztens erst diesen Film gesehen, wo er auf Bullet Train.
Ah ja.
Hast du ihn gesehen?
Ja. Ja, den würde ich jetzt nicht super, aber Brad Pitt macht Spaß.
Nein, Brad Pitt macht Spaß in dem Film. Also Brad Pitt mit so einem Buckethead auf und als total unbedarfte Killermaschine irgendwie, mehr Glück als Verstand. Ja. Doch, also Brad Pitt kann halt den Dulli tatsächlich relativ gut spielen.
Ja, ja.
Brad Pitt ist ein begnadeter Dulli-Schauspieler.
Ich finde ihn super. Ich gucke den total gerne. Also auch so manchmal so Filme, wo ich dachte, die würden mir niemals gefallen, wie damals irgendwie Meeting Joe Black.
Ja.
Dank ihm großartig. Macht total Spaß.
Das ist der Brad Pitt Fancast. Nee, hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu The Menu, bevor wir diese Folge einfach auch abbinden können?
Nee, eigentlich nicht. Also absolut sehenswert, kann man sich komplett geben.
Gebt euch, wenn ihr euch auch einen Monat gerade ewig bei
Barry. Also auch wenn man sagt, hey, ich will ins Kino gehen und der läuft jetzt gerade nochmal irgendwie im Abaton, dann auch da gucken.
Supported Abaton. Ja, oder andere.
Ja, man kann Kinos. Sich den auch im Streaming jetzt geben, aber ich hätte den schon auch gerne im Kino gesehen.
Ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, zu kurzes Fenster und zu schlechtes Time-Management und ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt noch im Kino läuft, weil jetzt die Streaming-Portale ihn haben. Aber gönnt euch, Freunde. Gönnt euch auch einen Bookmark auf filmezumdessert.de. Gönnt euch Podcast-Bewertungen. Was kann man sich noch gönnen?
Kommis? Schokolade, Bier.
gönnt euch auch mal selber was. Genau, bewertet unsere Podcasts und dann gönnt euch ein Stückchen Schokolade und sagt, das haben wir gut gemacht.
Lecker Kuchen. Ein lecker Dessert.
Ein lecker Dessert. Und wir hören uns bestimmt schon bald wieder, weil wir haben schon einige Ideen in der Pipeline. Das ist alles immer nur eine Frage der Zeit.
Yes.
Aber gerade haben wir, glaube ich, Bock. Und auch Filme.
Ja, an Filmen soll es nicht scheitern.
Okay.
Lernzeit.
Dann sagt mit der Community mal tschüss.
Ja, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex.
Genau.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.